Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
Wie geht es Ihnen denn jetzt gerade in dieser Zeit? Wie nah lassen Sie dieses Weltgeschehen an sich ran?
Oh, da fangen Sie gleich mit dem Elefanten im Raum an. Also ich muss gestehen, dass mich das schon sehr berührt. Und ich erlebe das tatsächlich so, wie es auch von der Bundesregierung genannt wird. Es ist eine neue Zeit, die angebrochen ist. Und ich bin froh, dass es diese Reaktionen jetzt gab von der Bundesregierung und dass Europa so zusammensteht und dass es diese Demonstration in Berlin gab, auch wenn ich nicht dabei sein konnte. Aber dass es so eine klare Haltung und eine klare Einheit besteht. Und das ist angemessen.
Es gibt ja immer die zwei Varianten. Entweder man guckt wirklich alle Nachrichten, alle Talks zum Thema, oder man sagt irgendwann, okay, jetzt brauche ich mal einen Moment, eine Auszeit und schirme mich mal energetisch auch so ein bisschen ab. Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe festgestellt, ich muss Letzteres tun. Sonst kann ich gar nicht mehr schlafen. Also ich bin jetzt die letzten Tage immer noch in der Dunkelheit aufgewacht. Ich beobachte jeden Sonnenuntergang jetzt der letzten Tage und habe einen Abend, als wir spielen, ich bin nämlich gerade auf Theatertournee, das sollte ich vielleicht noch hinzufügen, was die Sache noch bizarrer macht. Mhm. Wir spielen jeden Abend in einer anderen Stadt, auf einer anderen Bühne und folgen diesem Tourneeplan. Und gleichzeitig gucken wir uns immer an, wir vier, und schütteln den Kopf und sprechen viel über alles. Und das ist auch gut so. Aber ja, also einerseits geht der Alltag, das Leben weiter und das soll er ja auch. Und andererseits kann man sich nicht davon befreien. Und einen spielfreien Abend hatte ich. Und dann habe ich mich vor den Fernseher gesetzt und bin darüber eingeschlafen und wieder in der Nacht aufgewacht und habe überhaupt nicht mehr schlafen können. Und habe dann gemerkt, nee, ich werde ja kaputt. Das bringt ja niemandem was, wenn ich das alles so ungefiltert an mich heranlasse. Ja, oder ich habe es für mich jetzt so entschieden. Ich darf das nicht komplett an mich die ganze Zeit ranlassen. Ich möchte weiter funktionieren und es bringt auch niemandem was, in einen totalen Ausnahmezustand zu geraten. Sondern es ist wichtig, jetzt ruhig, besonnen, in der Kraft zu bleiben und auch die zu schützen und zu kultivieren. Jeder muss für sich sorgen, dass er in der Kraft und in der Ruhe bleibt und nicht in die Panik und in die Angst reinrutscht.
Lassen Sie uns mal einen Sprung machen. Jetzt im März können wir Sie im Fernsehen erleben. Darüber sprechen wir gleich natürlich noch ausführlich. Aber es ist ja auch immer spannend, den Menschen hinter den Rollen kennenzulernen. Sie sind in Tokio geboren und in Erlangen aufgewachsen. Das klingt nach einem ziemlichen Kontrastprogramm.
In der Tat, aber das Bindeglied ist Siemens. Ich bin ein Siemens-Kind. Meine Eltern waren beide bei Siemens. Mein Vater als Maschinenbauingenieur hat sein praktisch ganzes Berufsleben für die gearbeitet, für die Firma, und meine Mutter ebenso. Die hat dann Kinderpause lange gemacht, ganz traditionell. Und wir waren mein Bruder und ich sind in Japan geboren, weil mein Vater, jetzt hole ich noch ein bisschen weiter sogar aus, mein Vater ist selber Sohn eines Maschinenbauingenieurs bzw. Brückenbauingenieurs, der 20 Jahre in Sumatra für die holländische Krone, das war noch eine Kolonie, 20 Jahre hat er in Sumatra für die holländische Krone die erste Bahnlinie durchs Land gebaut, und mein Vater ist dort geboren und lebte dort, wuchs dort auf bis zu seinem 12. Lebensjahr. Und dann sind sie zurück nach Österreich gegangen, wo mein Vater herkommt, ursprünglich also Österreicher ist. Und er hat das als so unangenehm erlebt, seine erste Heimat zu verlieren, dass er sagte, so, wenn er mal Kinder hat, sollen die in einem Ort aufwachsen und der soll nicht exotisch sein. Und so landeten wir in Erlangen, auch eine Siemens-Hochburg. Und wuchsen dort auf.
Das heißt, Sie haben auch von Japan so gar keine Erinnerung mehr?
Keine bewusste Erinnerung aus der Zeit, die ich dort verbracht habe. Aber es gibt viele Fotos. Und meine Mutter oder meine Eltern haben beide sehr diese japanische Zeit lebendig bleiben lassen. Sei es durch Möbelstücke und Bilder, aber vor allem auch durch Kontakte zu japanischen Freunden, die sie sehr sorgfältig gepflegt haben und die uns dann immer wieder besucht haben. Und so haben wir teilweise Weihnachten mit japanischen Freunden in Erlangen verbracht. Und bekamen immer Weihnachtspakete aus Japan und so. Und umgekehrt hat meine Mutter immer Stollen selbst gebacken und dann immer in verschiedene Orte nach Japan verschickt.
Mhm. Und so. Englisch war tatsächlich dann auch ihre zweite Muttersprache.
Also es wurde viel Englisch zu Hause gesprochen. Ja, das stimmt. In der Tat, ja. Das stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, klar. Aber so eben dann diese Weihnachtsfeste, die waren dann halt auf Englisch.
Ja.
Und dann hat mein Bruder hat eine Malteserin, also eine Frau aus Malta geheiratet und die sprechen auch Englisch miteinander. Und wenn wir Weihnachten gemeinsam verbringen, was wir immer noch versuchen zu tun, wenn nicht Corona dazwischen kommt, dann sprechen wir eigentlich auch meistens Englisch dann miteinander.
Ja. Ihre Eltern, also beide Ingenieure, wann und wie haben Sie denn für sich die Schauspielerei entdeckt? Was ja nur was ganz anderes ist.
Das ist wohl wahr, ja. Und das war in der Waldorfschule. Meine Eltern haben beide die Anthroposophie für sich entdeckt und haben dann entschieden, ihre Kinder auf die Waldorfschule zu schicken. Und so waren meine Schwester von Anfang an und mein Bruder und ich ein bisschen später, sind wir auf der Waldorfschule gelandet und haben dadurch traditionell zu der Ausbildung der Kinder gehört zweimal Klassenspiele. Einmal zum Abschluss der ersten 8 Jahre einer großen Zeitspanne in der Waldorfschule gehört ein Klassenspiel, was die komplette Klasse möglichst gemeinsam einstudiert. Und dann gibt es dieses so ein Klassenspiel nochmal in der 12. Klasse. Und das habe ich beides mal erlebt. Und da war schon in der 8. Klasse war das recht prägend. Aber dann nochmal, also wirklich so als Erweckungserlebnis war das Klassenspiel in der 12. Klasse. Mhm. Weil das haben wir auf Französisch gemacht. Das war ein Stück von UNESCO. Rhinoceros, also die Nashörner. Mhm. Und ich spielte eine Männerrolle als Frau. Und haben wir auch ein Gastspiel in einer anderen Waldorfschule gegeben. Und dann fiel die aufgebaute Kulisse irgendwie in sich zusammen. Und ich habe in der Figur, die ich spielte, Madame Boutard hieß sie. Und das war die Bösewichtin. Und ich weiß noch, dass ich in der Figur dieses Zusammenkrachen der Kulisse irgendwie eingebaut habe. Und das war, also irgendwie damit umgegangen bin, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur noch, es fühlte sich an wie bewusst fliegen. Das war Freiheit. Das war das schönste Erlebnis meiner ganzen Schulzeit.
Und apropos Freiheit, nach dem Abi, habe ich gelesen, wollten Sie Ihr Geld erstmal auf einer Rinderfarm in Australien verdienen.
Ja, das stimmt. Ja. Also das war die Absicht. Ja. Ich wollte die Schulzeit, die ich ansonsten als nicht so erfreulich erlebt habe, weit, weit hinter mir lassen. Und durch die Zeit und die Geburt in Japan habe ich eine australische Patentante, die unsere Nachbarin in Japan war, bekommen. Und das war dann irgendwie so ganz naheliegend, nach Australien zu gehen und mich da bei der Familie meiner Patentante erst einmal einzumieten und dann von dort aus loszulegen. Also das habe ich fand ich als naheliegende und auch von Elternseite sehr unterstützte Absicht. Und das habe ich dann eben auch umgesetzt. Ein paar Monate habe ich bei Siemens gearbeitet und habe meinen Flug zusammengespart. Und dann ging's los. Und so war das, ja, das war so die Vorstellung, dass ich dann so in die Weite Australiens erst einmal reise.
Aber wenn man so Ihre Vita liest, Sie wurden dann, das klingt auch so ein bisschen wie so ein Märchen, Sie wurden dann ein gefragtes Model in New York, Mailand und Paris. Den Sprung jetzt von der australischen Rinderfarm zu einem gefragten Model, der würde mich sehr interessieren.
Ja, das war dann so, dass ich fing als Kellnerin zu arbeiten in einem Hotel mitten in Sydney. Und dort lernte ich Leute kennen und da war ein Musiker dabei, der mich in die Musik- und Kunstszene von Sydney, die Underground-Szene von Sydney, einführte. Und dort wurde ich öfters mal gefragt, ob ich Model sei. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das ist. Ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was das sein soll. Und da liefen dann auch Models rum, die ich dann kennenlernte. Und ein Model mit roten, lockigen, wilden Haaren sagte, komm, weißt du was, ich nehme dich jetzt mal mit zu meiner Agentur. Und Frühstückskellnerin im Hyatt Kingsgate, dachte ich, gut, mache ich mal, war auch ganz in der Nähe. Und dann haben die mich gleich losgeschickt zu einem Casting für eine japanische Zigarettenwerbung, Mild 7 Menthol. Und tatsächlich bekam ich sofort dieses Casting und habe dann diese Kampagne diese japanische Zigarettenkampagne gemacht und bekam da so viel Geld, wie ich in einem Jahr als Kellnerin nicht verdient hätte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also, das ist ja schon irre. Und dann haben die mich da zu irgendwelchen Probefotoaufnahmen geschickt. Und das ging da so locker los, dass ich mir einfach, weiß ich noch, wie ich so dachte, naja, welcher blöd, wenn ich das nicht weitermache. Und dann habe ich noch so einen Monat lang als Kellnerin gearbeitet und da dachte ich mir, na, das ist ja jetzt auch Quatsch, wenn ich das weitermache. Und dann so ging das los. Und dann wurde ich sehr bald, kam ein amerikanischer Model-Scout von der Ford-Agentur zu dieser Agentur in Australien an. Das war der Sohn von Eileen Ford, Bill Ford, und der suchte nach der australischen Kandidatin für einen Modelwettbewerb, den man wohl getrost den Vorläufer von Heidi Klums Modelwettbewerb ansehen kann. Also da gab es der hieß The Face of the 80s. Der wurde initiiert von dieser Ford-Agentur und die haben so eben neue Gesichter aus der ganzen Welt rekrutieren können. Und es gab es dann so einen nationalen Wettbewerb im jeweiligen Land und dann haben sie die Endausscheiderinnen dann eingeladen zu diesem internationalen, weltweiten Wettbewerb, der dann in New York stattfand und der über 2 Monate lief. Wurden da so ähnlich wie bei Heidi Klum so verschiedene Kategorien. Ja, und da hat er mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und als Australierin konnte ich nicht. Österreich war nicht vorgesehen. So war ich dann die österreichische Endausscheiderin bei diesem Wettbewerb. Und wurde eingeladen nach New York und machte das mit und landete dann auch unter diesen Endausscheidern und war dann dadurch eingeladen, bei Eileen Ford unter ihre Fittiche genommen zu werden und dann in New York zu arbeiten. Und das tat ich auch zunächst, aber da wurde dann plötzlich aus diesem spielerischen Ansatz, dann wurde meine beste Freundin eine Maskenbildnerin und dann haben wir einfach immer so das war sozusagen Freizeit. Und man machte dann eben auch noch Fotos dazu. Das waren halt Leute, die ich kennenlernte und die waren dann Fotografen und Stylisten und so. Und dann plötzlich in New York wurde Professionalität gefragt. Und damit kam ich ja überhaupt nicht klar, wenn ich irgendwelche schrecklichen Katalogklamotten anziehen musste. Und dann wurden die saßen überhaupt nicht und sahen schrecklich aus. Und dann wurden die hinten mit so Klammern festgeklammert, damit die dann gut saßen. Und dann musste man sich so ganz präzise hinstellen und konnte sich nicht bewegen, weil man durfte ja die Klammer nicht sehen. Und dann sollte man lachen auf Kommando und springen auf Kommando. Und es fühlte sich ganz fürchterlich an. Und da bin ich recht schnell wieder geflohen.
Ja, und dann haben wir beide was gemeinsam, denn Sie sind, genau wie ich, 2 Jahre nach Paris gegangen. Anfang der 90er, ich ein bisschen früher.
Und, ach, wie toll.
Ja, und Hemingway sagt ja in seinem Buch Fiesta, wenn man diese Stadt als junger Mensch erlebt, dann trägt man sie ein Leben lang in sich. Empfinden Sie das auch so?
Oh ja. Ja, das kann man schon. Total. Total. Also die Zeit hat mich total geprägt. Als so als Lebensgefühl. Also ich habe durch die Franzosen so einen L'art de vivre, dass man sich so irgendwie schön macht im Leben. Dass man gut isst, also eine schöne Flasche Wein. Dass man irgendwie aus allem, man geht wandern und hat eine gute Flasche Wein dabei.
Dieses Carpe Diem, ne? Was Sie ja wirklich leben tatsächlich jeden Tag. Ja. Wie und wo haben Sie denn da gelebt? War das ein Studentenwohnheim oder war das eine WG? In welchem Quartier waren Sie da?
Also ich bin so ein bisschen gewandert, aber so, zu Hause wurde ich im 18. Arrondissement, also Montmartre.
Also auf dem, genau.
Ja, auf der, ich habe...
Aber ich auf hab der anderen ein, Seite wahrscheinlich.
Hinten. Genau, nicht Pigalle, sondern meine Metrostation war Rue Caulaincourt.
Und meine war Abbesse. Um die Ecke sozusagen. Ja.
Absolut, die nächste.
Ja, eben.
Ja, da sind wir auf den gleichen, da sind wir dann auf den gleichen Spuren gewandelt.
Ja, genau. Ja, genau. Ja und Sie haben da aber ja tatsächlich auch eine richtige Ausbildung gemacht, nämlich eine Schauspiel- und Tanzausbildung, habe ich gesehen. Mhm. Und haben dann auch gleich, auch das liest sich irgendwie so ein bisschen wie ein Märchen, wenn man diese wieder sieht, haben auch gleich Engagements am Theater in Paris und Deutschland bekommen. War das tatsächlich so nahtlos, wie das jetzt klingt? Oder gab es da auch so Hungerstrecken, wo Sie dachten, oh, vielleicht hätte ich doch lieber was anderes woanders machen sollen?
Eigentlich kann man sagen, dass das sich so hintereinander weg ergab. Und es fühlte sich immer, was die Schauspielerei angeht, fühlte es sich in diesen Anfangsjahren immer so an, dass das Tempo eigentlich langsam war, aber dass ich aus einer Sache immer etwas anderes ergab. Also ich konnte so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gehen. Und es war nicht so BÄM. Und das war eigentlich ganz angenehm. Aber es ging immer voran. Es gab so einige Jahre später, gab es immer wieder mal so ein Plateau, also so ein Plateau, wo ich so merkte, irgendwie geht es nicht voran oder jetzt passiert gar nichts mehr oder passiert gar nichts, es ist total stille. In diesen Anfangsjahren nicht. Ich habe als Model war das eine Durststrecke, als ich nämlich, ich habe, glaube ich, 4 Jahre als Model gearbeitet. Bin von New York wieder zurück nach Australien und dann bin ich nach, dann kam ich nach Deutschland. Dann habe ich da versucht, ich bin aus New York zurück anlässlich eines Filmangebotes. Da hatte ich Fotos gemacht, die so im Stile von Lauren Bacall und Humphrey Bogart waren in Australien, war aber dann, die kamen raus, als ich in New York war und da hatte sich ein Filmproduzent für interessiert und wollte, dann habe ich Probeaufnahmen in New York gemacht und dann wollte der mich engagieren für einen Film. Und dann flog ich zurück nach Australien und da stellte sich dann raus, ich muss, um diesen Film, diesen australischen Film machen zu können, muss ich in der Schauspielergewerkschaft sein. Ich konnte aber nicht in die Schauspielergewerkschaft, weil ich nicht Australierin war. Und ich hätte Australierin sein müssen und dann wurde mir geraten von meiner Agentur, ja, dann heirate doch. Und ich hatte einen australischen Freund und dann habe ich erst gedacht, ja, ich könnte ja auch einen schwulen Freund heiraten und so. Und dann, ich machte mich daran, das irgendwie zu organisieren. Ich habe sogar meine Eltern von meiner Mutter angefragt, die Geburtsurkunde, habe ihr nicht gesagt, wieso. Das schickte sie mir auch und dann mein australischer Freund wurde ganz eifersüchtig und sagte, nee, das machen wir jetzt anders. Du heiratest mich, wir heiraten. Und dann waren wir schon beim Standesamt und hatten einen Termin ausgemacht. Und dann habe ich aber gedacht, das möchte ich nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Und habe diesen Termin abgesagt und dann konnte ich diesen Film nicht machen.
Dafür haben Sie dann aber Ihr Kinodebüt 1993 mit Les Visiteurs, habe ich gesehen, gemacht mit Jean Reno und Christian Clavier. Hallo?
Genau. Ja, immerhin. Das war schon toll. Aber ich habe dann eben dazwischen noch einmal, dann hatte ich gewissermaßen Blut geleckt und habe mich an dieses wunderbare Erlebnis in der 12. Klasse in der Schule erinnert und habe gedacht, warum nicht Schauspielerin werden? Und zwar eben etwas, was mir Freude bereitet hat und nicht etwas, was ich machen soll. Das hatte bis dahin so irgendwie, dachte ich so, wenn man Beruf erlernt, dann macht man etwas, was man machen soll. So, da schälte ich mich aus diesen Erwartungen der Gesellschaft, meiner Familie, meiner vermeintlichen Erwartung meiner Eltern und so. Und dann machte ich so ganz hoppla die hopp noch eine Runde bei den Schauspielschulen, deutschsprachigen Schauspielschulen, so drei habe ich gemacht. Und dann kam ich gleich auch in die letzte Runde in Wien. Und dann dachte ich, um Gottes Willen will ich das überhaupt nicht. Und dann wurde ich da nicht angenommen. Und dann machte ich noch zwei weitere. Und dann wurde ich da immer rausgeworfen in der ersten Runde. Und hatte das Gefühl, die nehmen mich gar nicht ernst, weil da hatte ich ja gesagt, ja, ich arbeite jetzt als Model. Und da wurde ich so belächelt, aha, das Model will Schauspielerin werden. Und dann habe ich gedacht, nee, dann werde ich das halt hier nicht, dann komme ich halt nicht auf eine Schauspielschule. Und so war ich also leicht frustriert, abgelehnt, landete ich in Paris und dachte, gut, dann mache ich halt als Model weiter. Und dann habe ich dann, wenige Monate später kam wieder so ein Erlebnis, wo ich eine Kampagne, die Ohr-Kampagne bekam. Und dann wurde die in letzter Sekunde doch abgesagt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich will nicht mehr Model sein. Das die Ohnmacht und dieses Gefühl von, ich bin so abhängig von diesen Leuten, die mich da engagieren. Und ich will es ja selber gar nicht. Ich mache das ja nur wegen des Geldverdienens und weil mir nichts Besseres einfällt. Jetzt suche ich mir eine Schauspielschule. Und das war der Moment, wo ich auch sehr schnell die Schauspielschule, an der ich dann auch 3 Jahre meine Ausbildung machte, Fakt Franco-Américaine Cinéma Théâtre. Diese Schule, bei der machte ich 3 Jahre meine Ausbildung und dachte mir, weil die keinen Tanzunterricht anboten, ich suche mir auch eine Tanzlehrerin und fand die auch sehr schnell, eine ganz wunderbare Deutsche, die jahrzehntelang in Paris lebte und diese so in der Tradition der großen europäischen Tänzerinnen, die so eine Aufbruchsstimmung verbreitet hatten, die so ein modernen Tanz auch noch lehrte. Das machte ich parallel zueinander und das fühlte sich dann gut und richtig an und ich merkte, ich kann diese ganzen Erlebnisse, die ich als Model hatte, plötzlich gut da einbringen, dass man sich eben vorstellen muss, dass man ständig abgelehnt wird und dass man eben trotzdem weitermachen muss.
Haben Sie denn jemals mit dem Gedanken gespielt, auch in Frankreich zu bleiben, also beispielsweise?
Ja, durchaus, doch durchaus am Anfang. Und ich hatte eben so ein paar Leute, die mich dann am Anfang unterstützt haben, aber dieses erste Jahr, ich hatte 1,5 Jahre, als ich mit der Schauspielschule anfing und merkte, ich will diesen Mist nicht mehr machen als Model. Dann immer lächeln, wenn man lächeln muss und diese schrecklichen Sachen, die eigentlich immer sich, die entweder zu klein oder irgendwie doof, also es wurde immer verschönert und das war also immer blöd. Ich mochte es ganz, ganz selten und dann habe ich gesagt, jetzt reicht mir das und dann habe ich noch eine andere Agentur gehabt, die mich nur für Werbecastings vorgeschlagen hat und da waren 1,5 Jahre haben die mich auf Werbecastings geschickt und ich bekam kein einziges. Und ich hatte irgendwie so alle zwei Wochen ein Werbecasting, Werbefilmcasting aus der ganzen Welt, kamen die Leute und machten dort Werbefilme in Paris zu der Zeit. Und ich bekam kein einziges. Und die waren ganz toll, haben mich immer weiter dran hingeschickt. Und ich war halt so zwischen Baum und Borke. Ich war in der Schauspielschule, merkte so langsam, wie ich Dinge bewusst machen kann, aber bekam es irgendwie noch nicht so richtig hin. Und also nichts klappte. Und da war ich total pleite in der Zeit. Also da habe ich mir wirklich die 2 Francs, die ich brauche, um ein Baguette zu kaufen, die habe ich mir echt eingeteilt. Mhm. Und dann habe ich noch meine Eltern um Geld gebeten, das war mein großer Stolz, dass ich die nie um Geld gebeten habe, sondern meinen Weg selbst finanziert gegangen bin. Und dann habe ich sie um Geld gebeten und dann bekam ich in einer Woche 5 Werbefilme. Und da war alles gut. Da war alles gut. Und dann, da hatte ich eben so einen Typen, einen Produktionsleiter, der mich irgendwie immer mal so vorgeschlagen hat. Und das war eine Mini-Rolle in diesem Les Visiteurs.
Aber Sie waren dabei, Sie können sagen. Ja. Sie haben mit Jean Renaud gedreht. Absolut. Und Christian Clavier. Ich meine, das ist schon eine Absolut. Hausnummer. Wir müssen einen kleinen Sprung machen, weil wir können noch stundenlang reden, vor allem über Paris. Aber Sie haben dann also in mehreren Reihen und Serien Hauptrollen gespielt. Was würden Sie selber als Ihren künstlerischen Durchbruch bezeichnen? Gab es den überhaupt in dieser Form?
Ich muss gestehen, ich kann nicht sagen, es gibt eine Rolle, die mein Durchbruch war. Ich kann nur sagen, dass ich von der ersten Rolle, die erste Rolle, die ich gespielt habe in Deutschland, war bei Der König von Günter Strack, eine Serie mit Günter Strack. In Bamberg wurde die gedreht. Und da hatte ich eine Eintagesrolle, eine Szene mit ihm und musste Fränkisch reden. Und das war ein Fall, wo ein Toter mit einem Pfeil, so einem Bogenschützenpfeil in der Brust gefunden wird. Und der Günter Strack recherchiert im Bogenschießmilieu. Und ich war so eine Bogenschützin und der fragte so, wie geht denn das so zu? Und da musste ich da Rede und Antwort stehen. Und der Günter Strack hat dann bei der Castingfirma angerufen und hat mich gelobt und bei der Produktionsfirma angerufen, hat mich gelobt. Und dann haben die diese Szene als Werbung für die nächste Staffel von dieser Serie genommen. Und ich habe eigentlich danach Hauptrollen gespielt. Also die nächsten Sachen, die ich gemacht habe, waren immer Hauptrollen.
Sie sprechen da ganz große Worte, ganz gelassen aus. Ich sage, das klingt alles so ein bisschen wie ein Märchen. Und jetzt können wir Sie wieder im Fernsehen erleben. Wir müssen den Sprung jetzt weitermachen, weil die Zeit leider wegläuft. Die jungen Ärzte, zwei neue Folgen am 10. und 17. März. Was sind das für Folgen und was macht die so besonders?
Ich habe diese Figur Anne-Charlotte Ahlbeck ja schon in ein paar anderen Folgen gespielt. Das sind insgesamt 5. Das ist jetzt die 4. und die 5. Ich würde, man kann mit Fug und Recht behaupten, das ist die 5. Folge. Die Folge danach, die am 10. kommt, ist das Grande Finale dieser Figur. Die lebt danach noch. Das kann ich schon mal sagen, aber ich möchte das nicht spoilern. Aber auf jeden Fall ist da einiges zu tun. Es war, als ich das Angebot bekam, für mich sofort klar, dass das ein Schauspielfest sein dürfte. Also es ist für mich die erste Oma-Rolle, das kann man sagen. Da musste ich auch erstmal schlucken, aber es ist nun mal so, in meinem Lebensalter ist es völlig normal, dass ich Oma sein könnte. Ja, also deswegen ist es auch meine Aufgabe, da mit erhobenem Haupt voranzuschreiten. Und das ist nun mal so. Das ist mein Beruf. Ich werde älter in meinem Beruf. Und das ist auch meine Pflicht. Also das ist eine lebenslustige Hanseatin. Eine Frau, die selber sich aus ihrem Beruf, eine Ärztin, die sich aus ihrem Beruf leider, ich verstehe es nicht, warum sie sich aus dem zurückgezogen hat und nicht weiter darin arbeitet. Sie ist die Mutter der Hauptfigur Ben Ahlbeck, gespielt von Philipp Danne. Und die Schwiegermama von Leila, die Ehefrau von Ben Ahlbeck gespielt von Sanam Afreshteh, zwei großartige Kollegen, mit denen ich da ausschließlich praktisch zu tun hatte. Und es war herrlich, mit denen zu spielen. Sie kommt zur Enkelkindbetreuung nach Erfurt. Das ist der Grund, weshalb sie dort auftaucht. Die Beziehung zwischen Sohn und Mutter ist kompliziert. Und wir als Zuschauer kriegen wir das so langsam mit, warum das so kompliziert ist. Also der Sohn hat sich von der Mutter abgewendet, er hat so ein distanziertes Verhältnis zu ihr. Sie ist so immer bemüht um gute Laune und um Goodwill, ist froh und dankbar, dass sie das Enkelkind betreuen kann. Und man hat immer das Gefühl, sie will auch was gut machen. Also da ist immer so ein Druck bei ihr. Und das, also als Schauspielerin war das schön, dass es die Gelegenheit gab, sehr viel Alltag wird da erzählt, dass da so eine zweite unterschwellige Ebene mitläuft und dass man die so einstreuen konnte. Wir haben in dem Erarbeiten dieser Szenen das immer wieder so besprochen und wie streuen wir das ein und also ein Maß zu finden. Und also man kriegt so zunehmend mit, die Frau hat echt Druck und die ist irgendwie, sie ist leider nicht, sie ringt um ihren Platz im Leben und kriegt irgendwie nicht so ganz ihre Erdung hin und ihren Stand im Leben und hat da so eine Flucht für sich gefunden. Und dann, ich will das gar nicht, also ich finde, das ist nämlich ganz schön, dass das echt so, nur so, ich weiß nicht, wie es Ihnen als Zuschauerin ging, dass das eben nicht so deutlich erstmal rauskommt.
Genau,
dass
man nur spannende so merkt, Geschichte, tolle Rolle, zwei neue Folgen, die jungen Ärzte, jetzt ab 10. und am 17. März.
Und ich kann nur sagen, so schön es als Schauspielerin war, diese Rolle zu spielen, so sehr wünsche ich mir auch für unsere Gesellschaft und für mich als Schauspielerin auch Frauen in diesem Alter zu spielen, die ihren Platz im Leben finden. Weil ich möchte auch Frauen erzählen, die an Lebensjahren voranschreiten und ihren Platz finden und die Veränderung des Älterwerdens annehmen können, besser annehmen können.
Nach dem Film ist vor dem Film. Was steht denn sonst noch für Sie an jetzt in den nächsten Monaten?
Viel Theater. Ganz schön viel Theater. Erstmal die Tournee wird zu Ende gespielt. Und dann haben wir jetzt noch ganz kurzfristig reinbekommen, nochmal die Niere. 2 Wochen letzte Aprilwoche und erste Maiwoche nochmal im Schiller Theater in Berlin. Wir freuen uns sehr darauf. Und die anderen Sachen sind noch nicht spruchreif. Aber ich hoffe, es führt mich sehr bald wieder vor die Kamera.
Katja Weizenböck, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und alles Gute für Sie.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.